Immer hereinspaziert, hereinspaziert. Wer will noch, weil wer hat noch nicht? Die Fahrt startet gleich. So, ich möchte euch vorwarnen, meine Vorträge sind meistens sehr interaktiv. Das heißt, es gibt bei Beteiligung sogar ganz brav Sticker. Ich hoffe, ich kann damit Leute bestechen, weil das sind auch. Ich brauche von euch mal eine Reaktion. Und zwar können wir mal auf 3 ein schockiertes O oder sowas haben, weil das brauchen wir für die Marketingfolie. Können wir das mal probieren? 1, 2, 3. Oh. Jawohl. Und jetzt nicht so dieses O, sondern eher dieses Huch oder so irgendwie in die Richtung. 1, 2, 3. Oh. Sehr gut. Okay, damit kann ich arbeiten. Damit haben wir das mal geklärt. Also zu meiner Person. Ich bin die Ray. Auch bekannt als die miese Mieze, je nachdem wie, wo, was. Und mein heutiges Thema, wie unschwer zu erkennen, ist CrowdSec. Und der Titel hat sich sowas voll ich konnte nicht anders. Also ich fange mal an. Das Leben eines Systemadministrators. Ich meine, ich habe keine bessere Definition gefunden als in der Wiki. Eine Tragödie aus dem Griechischen. Ihr kennt, das ist eine Form von Drama, das auf dem Leiden von Menschen bei den anderen sozusagen irgendwie was Pleasure auslöst. Mit anderen Life of a Sysadmin in a nutshell. Und da möchte ich mal reingehen. Und wenn jemand schon mal sowas gesehen hat, bitte mal Hand hoch. Okay, das heißt, ich muss nicht wirklich erklären, was das ist. Das sind Logfiles, aber für die, die Hände nicht oben gehabt haben, selber schuld. Logfiles sind einfach, ich meine, SSH-Logs und so weiter kennt man auf Servern. Es ist Standard-Port und wir kommen ans Kotzen. Ja, muss das so sein? Was ist die erste Lösung, die man jetzt von Firmenseite kennt, die da heißt, wir werfen Geld auf das Problem. Ist das eine Lösung, die funktioniert? Wenn ihr mal da die Firmen anschaut, die da so draufstehen, so EasyJet oder X oder Gfrisbirkel, das ist so ein Ding, wo man sagt, nee, Geld auf das Ding werfen hat es nicht ganz gebracht. Das ist so ein Ding. Security ist nicht unbedingt das, was wir an Kohle ausgeben. Das haut nicht hin. Und das ist jetzt eine Folie vom Marketing. Da brauche ich jetzt dringend eure Reaktion drauf. Super. Im Endeffekt, das ist so quasi der Security Report. Also ihr seid nicht schockiert, das merkt man, ihr seid die hartgesottenen Sysadmins vom Dienst. Deshalb seid ihr auch hier. Und das Thema ist, wir haben ja im Endeffekt sehr viele, ich nenne es mal Scanner, die uns einfach mal abklopfen. Da haben wir auch diverse Bots und jeden Scheiß, der auf unseren Server einhackt. Ich glaube, wenn ihr mal anschaut, wo die bösen Länder sind und so weiter, bitte nochmal ein O fürs Marketing. Super. Nicht so viel, das war schon wieder, sonst wird es unglaubwürdig. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Und wenn wir uns das mal anschauen, die Standardlösung, die man im Marketing hört, ist einfach, warum geoblocken wir nicht? Okay, wir nehmen jetzt mal einen bösen Hacker her. Ich meine, weil sich es gerade so anbietet, haben wir den bösen Russen. Nennen wir ihn einmal Vladi. Der hat jetzt einen ukrainischen Counter-Strike-Server, der bei Hetzner in Deutschland steht, gehackt. Von dem hackt er jetzt den Minecraft-Server, der in Finnland steht. Und damit wurde er kurz mal Deutscher und dann Finne. Mit anderen Worten, habt ihr bei eurem Geoblocking, liebes Marketing, schon mal irgendwas von VPNs oder Proxys gehört? Ja, sorry für diesen kleinen, für diese Ehrlichkeit und diesen kleinen Meltdown. Ich meine, die Standardlösung, die wir hier haben, Fail to Ban, ist so immer, hau drauf, warum hast du das nicht installiert? Wieso? Ja, wenn ihr mal das so anschaut, die Releases und so weiter, das Ding ist mit Oktober 2004 gerade würdig, um in Debian einzuziehen. Es liegt genug Staub drauf. Aber ganz ehrlich, nichts gegen Debian. Also es ist einfach alt und Wie heißt es schön, fluchen Sie noch oder programmieren Sie schon? Thema Perl Regular Expressions, das ist für mich persönlich eine Write-Only-Language oder in Comicbüchern verwendete, so bildlich dargestellte Flüche. Also, you get the image, right? Und warum ich Fail to Ban einfach nicht mag, ist einfach eskaliert scheiße. Weil ich habe, ich muss mal jetzt mal aus meiner Geschichte erzählen, ich bin, ja, ich meine, wir haben ja jetzt eh das Treffen der anonymen Systemadministratoren hier. Hallo, ich bin die Ray und ich selbst hoste. Und da fängt die Sache an. Kommt da kein Hallo Ray aus der Gruppe zurück? Mau. Ja, genau so. Heißt, wie war das? User sind Freunde, keine Folteropfer. Ja, und genau da fängt die Sache an mit Self-Hosting. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe die AGBs von Dropbox und solchen Diensten gelesen. Also ihr könnt euch vorstellen, der Schaden, den die anrichten, das ist you're going mental. Also so schnell habe ich noch nie eine eigene Infrastruktur hochgezogen mit Nextcloud und so weiter. Und das Ding ist dann slightly eskaliert. Ich möchte einfach mal fragen, Leute, die mich kennen, wissen, 10 virtuelle Maschinen ziehe ich dir am Nachmittag hoch, wenn ich mal brauche. Das ist halt so. Ich meine, was tue ich denn, als ob das sowas Pondrix wäre? Das heißt ja genauso. Wir haben ja alle den gleichen Dachschaden. So. Joink. Schauen wir uns mal CrowdSec an. CrowdSec arbeitet mit Grok. Kennt jemand Grok? Nice. Gegenfrage, kennt jemand nicht Grok, falls jemand zu faul ist? Okay. Wie erkläre ich Grok-Pattern am einfachsten? Wir drehen das Ganze jetzt mal um, wir gehen jetzt auf die Seite des Softwareentwicklers, wie der Fehlermeldungen schreibt. Und das ist, liebes System, ich hätte da gerne, poink, an der Stelle eine Timestamp, weil es schön ist, dann kommt mein Freitext und dann klatschen wir bitte eine Ausgabe dran. Korrekt? Und genau das machen wir mit Grok-Pattern. Dann sagen wir, da kommt jetzt eine Timestamp daher, dann kommt hier zum Beispiel shfake-login, block-IP dahinter, dann kommt der User. Ich zeige es euch danach. Und was halt schön ist, es ist slightly newer, mit anderen Worten, es ist nicht ganz so alt. Man hat es geschrieben als die Krankheit Go. Ich meine, wir Gentoo-User hassen alles, wo wir irgendwo externe Sachen noch dazu bauen muss, wenn man das mit Sandbox und Zeug und Sachen. Aber ja, wir verwenden hier Shared Lists und so weiter. Das ist bei CrowdSec so eine Sache, wir reden miteinander. Das ist die Crowd in CrowdSec. Aber da gehen wir nochmal richtig hin und das Schöne ist, ich habe einen Log-Parser. Was ist ein Log-Parser? Ganz einfach ein Ding, dem ihr eure Logs hinwerft. Der liest die und dann kommen da Events drinnen vor, auf die reagieren wir. Und dann habe ich einen Bouncer. Das ist jetzt sozusagen der Dienst mit dem türkischen Akzent vor der Disco, der da steht, du kommst du nicht rein, nicht mit die Schuhe. Und das macht den Ansatz für kleine Netzwerke natürlich, auch für große Netzwerke, sehr, sehr geil. Das ist jetzt auch wieder so eine typische Marketingfolie, wo man einfach mal sagen, bitte, oh, danke, dann haben wir die abgehandelt, weil jetzt geht es auf das Beefige. Wir haben probiert, wir schmeißen Rechenleistung auf die Hacker, auf unsere Script-Kiddies. Hat's funktioniert? Preisfrage. Nicht wirklich. Wir haben es probiert, dass wir die Systeme smarter machen. Hat nicht unbedingt funktioniert, weil je smarter das System, ich meine, sagen wir uns mal ganz ehrlich, keep it simple and stupid and it does the job. Full stop. Ganz einfach. Aber wir haben es einfach nicht wirklich versucht mit Zusammenarbeiten, weil jeder hat seine Insellösung. Ich meine, bei Mail-Spam mit den Blacklisten und so weiter funktioniert ja auch zum Teil. Da geht's. Warum das Ding nicht einfach mal zusammenlegen und ja, we want you to join the crowd. Das ist, glaube ich, Alpaca Sam, können wir sagen. Es geht einfach darum, wenn ihr euch anschaut, wir haben da mal so aufgezeichnet, so wie Bots miteinander diese Cyberkriminellen zusammenarbeiten. Die tun es ja. Der eine installiert den, der und so weiter. Ich blicke da selber nicht durch, aber Conti, habe ich irgendwann schon mal gehört. Also, ist böse? Nee, die arbeiten zusammen. Es gibt sogenannte Spreader bei den Viren. Die haben einfach nur, da läuft Exploit und dann laden die Code nach und so Zeug. Und die arbeiten ja zusammen, die crowden ja, aber warum wir nicht? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wir haben ein Reputation-Netz für IP-Adressen. Damit schmeißen wir den Geoblocking. Yeet. Der flippt aber halt nicht weit. Geoblocking sind wir damit einfach mal los, weil wir haben böse IP-Adressen. Und dann können wir mit denen was machen. Und das Thema ist, wie schon vorher gespoilert, Logs are coming, in denen detekten wir sozusagen, was los ist. Und dann gibt es gleich mal eine Remedy, mit anderen Worten die Firewall-Rule. Und dann geht das Ganze noch von den anderen, kriegen wir auch hin. Wie effektiv ist der Dreck, wird jetzt einmal die Frage sein. Ganz einfach. Da wir heute mit den Logs sehr viel können und es sehr viele Szenarien gibt, macht das sehr, sehr viel Spaß. Einfach mal so von den Logs, ja. Hereinspaziert, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Leute, ich kann euch so nicht einfach sitzen lassen, ihr müsst noch ein paar Sticker mitnehmen. Mau, das ist Miezenmobbing. Im Endeffekt, ich erkenne bei manchen Firewalls die klassischen Portscans in den Logs und so weiter. Kann ich das natürlich füttern? Ich kann auch, klassisch, wenn ich Weblogs parse, ich habe einen Nginx-Server zum Beispiel und da versucht jemand auf eine HTAccess zuzugreifen. Yo, Prime Candidate für die Yeet-List. Und wenn ich mir das anschaue, wie schauen wir mit dem Datenschutz aus? Wir sind ja hier in EU-Landen. Da heißt es ganz einfach, wir exportieren keine Logs. Wir haben im Endeffekt ein paar Kennwerte. Das erste, wann? Ganz einfach eine Timestamp. Das nächste ist, wir kriegen eine IP. Wir machen einfach mal Public Shaming. That's live. Und dann heißt es, okay, da knallt's. Und was hat er gemacht? Hat er ein SSH angegriffen? Hat er ein Web oder sowas? Welches Szenario? Was hat er getriggert? Das ist einfach mal später noch wichtig vom Ansatz von CrowdSec, zu dem wir noch kommen. Und das Ding ist Open Source. Und im Endeffekt, wer shared, kriegt auch Daten. Das ist das Modell, auf dem wir laufen. Das Thema ist, wir haben eine Infrastruktur, da wird einfach gelaufen. Ich meine, ich bin zu CrowdSec gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Kennt ihr das Gemeinde, da kommt so ein Open Source Projekt daher und sagt, magst du Sticker haben? Suchst du? Und dann auch T-Shirts. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Ich meine, ich habe ja einen Kleiderschrank voller nichts anzuziehen, also nehme ich T-Shirts natürlich immer gerne. Und wo laufen? Ich meine, wie schaut das bei uns aus? Wir haben eine sogenannte Smoke Database. Smoke heißt mal erstens Rauch. Also einfach mal, da kommt jeder Report von euch allen, von allen Sensoren einfach mal rein. Das ist so dieses typische Lore. Und jetzt haben wir ein cleveres System. Wir sagen, wir brauchen da eine Übereinstimmung. Wir lieben es natürlich, dass wir keine falschen blocken. Das ist so frei nach dem Motto, ich könnte ja einen malicious Sensor irgendwo hinschmeißen, der mir die IPs von Google oder sowas einfach nur reinballert. Sorry für die Übersteuerung. Technik! Wollte ich immer schon mal sagen. Da haben wir die einzelnen Sensoren mit einem sogenannten Trust Level. Das heißt einfach, wie lange sind die schon dabei? Und haben sie jemals Müll reported? Ist relativ nett, aber reicht noch nicht. Wir haben da die Voice natürlich alle ihre Dinger. Und dann geht es noch weiter. Wir haben Honeypots, also einfach mal so, die wissen, was sie tun, weil es wird kaum jemand, ich sage das immer so nett, Microsoft Office über einen Exploit installieren, außer er heißt Ray. Ja, ich habe es mal probiert, just for fun, aber es ist einfach so ein, mit den Honeypots kann man einfach sagen, wer ist böswillig. Und dann haben wir natürlich Whitelisten, weil es gibt manche, ja zum Beispiel ein VPN Exit Gateway zum Teil, den will ich nicht unbedingt blocken, weil sonst mache ich wieder mehr kaputt. Und dann haben wir noch was Schönes, einen Predictive Algorithm. Ich denke mal, Passwort AI könnte mich hier auf die Blocklist setzen. Es ist einfach nur so, wenn aus einem, sagen wir, Klasse C-Netz 250 IPs schon mal schädlich sind, dann werden es die restlichen auch sein. Also so in der Richtung, das ist der Netzauffüller. Und die sagen, ja, alles passt. Urteil gesprochen. Und das Ganze geht dann in die Fire Database raus. Und die Fire Database, das ist der fancy Name vom Marketing für das, was wir dann einfach an die Leute weitergeben. Und wie wirkungsvoll ist das Ding? Ist wahrscheinlich die erste Frage, oder? Bringt mir das was? Zuerst möchte ich mal mit euch reden, was heißt gemeinsames Urteil. Aufmerksame von euch werden mich gleich mal fragen, warum Media hier zweimal drinnen steht. Das ist, weil der Grafiker einfach mal gepennt hat und ich die Folie in letzter Minute gekriegt habe. Jeder Server hat sozusagen sein eigenes Ökosystem. Das nenne ich jetzt mal so dieses, das erlebe ich. Dann haben wir natürlich, sage ich jetzt mal, den Exposed Perimeter, nenne ich jetzt mal so das kleine Netzwerk, unser kleines Rechenzentrum. Dann haben wir halt die klassischen Sektoren, wo es heißt, ja, Banking-Sektor, whatever. Der Sektor der Angler, der Sektor der BSD-Nutzer oder was auch immer, da kann man so ein bisschen. Und dann haben wir sozusagen den Global Consensus. Und der wird dann sozusagen hergestellt, dass wir sagen, ist der wirklich böse. Wenn der jetzt Banking-Seiten angreift, muss er mich nicht auch gleich angreifen und so weiter. Das wird alles einfach dann auf die Blocklisten drauf geschneuzt. So, wir laufen ziemlich überall und da ist die Sache jetzt natürlich, wie kann ich CrowdSec implementieren? Da fängt es lustig an. Grundsätzlich Linux, auch die Fensterfirma da, ich glaube Internorm oder so war das. BSD, auch teuflisch. Und ja, wir laufen auch mit Containern und das Lustige ist, da fängt die Sache an lustig zu werden, weil egal was ich hier an Logfiles habe, ich werfe das einfach mal auf CrowdSec. Das Ding parst das schon. Wird schon machen. Auf Vorarlbergerisch hieß es mal in einem Song, lass er machen, er wird schon wissen, was er tut. Und das ist halt wirklich das Coole dran. Ich kriege ja sogar Windows Event Logs mit, auch wenn es für uns ab und an weniger relevant ist. Aber wir haben es doch auch einmal für manche Sachen. Und wenn es ein Firmware-Update ist, dass man bei irgendeinem scheiß System fährt, man darf es nicht vernachlässigen. Und das war der Parser. Und unsere Bouncer, das ist der, du kommst da nicht rein, für alle, die das schon vergessen haben, die laufen auch mal bei unseren Cloud-Providern, wo ich irgendwo eine Blockliste reinhacken kann. Das ist auch wieder so ein Go-Programm. Und der wartet mir die Listen. Der knallt es mir auch in meine IP-Tables, NF-Tables, whatever-Tables, sogar die Windows-Firewall und wir können theoretisch auch am BGP einfach mal Netze abklemmen, wenn es jemand wünscht. Also das ist richtig geil und für Leute, die ein bisschen feig sind oder nicht Kontrolle über den Server haben, können wir auch bei diversen Diensten uns reinhängen, wie eben, man sieht, Nginx, Traffic, HA-Proxy oder ein Caddy und da kann man dann auch gleich in die Applikationen reingehen und sagen, okay, wir haben da jemanden auf der Blockliste, was tun wir mit ihm? Wisst ihr was, wir haben jetzt einen ängstlichen Chef, präsentieren wir in einer Capture. Lässt sich machen. Ich meine, von mir kriegen sie normalerweise die IPs gleich den Schuh. Und natürlich gibt es dann auch die hübschen, bitte ein erstauntes O, jetzt nochmal, wie schön die CTI ist, können wir nachher besuchen. Süß, gell? Das ist jetzt sozusagen eine Übersicht, wo jeder Sensor, der da reinmeldet, da kriege ich ein bisschen, kann ich mich bei CrowdSec registrieren und jeder Sensor meldet rein, auf dem funktionieren die Trust Level. Ohne das geht es nicht, weil sonst könnte ja jeder einfach so ohne Konsequenzen das System flooden mit Müll. Und dann habe ich da einfach so, welche Security Engine angeht und so weiter. Und was für mich auch interessant ist, das Ding hat keine CTI. Das ist ein fancy Wort für, was wissen wir über diese IP-Adresse. Und ich persönlich nutze die CTI relativ oft, wenn ich mal, also zu mir kommen Leute mit, Hilfe, mein Server wurde gehackt, kannst du mir sagen, was passiert ist? Ja, dann kommt meistens ein sehr harter Seufzer und die Frage, wie viele Mateflaschen kriege ich dafür oder wie viele Kisten? Und dann schauen wir mal doch die Kisten an und dann habe ich ein paar IP-Adressen und dann will ich mal was wissen über die IP. Und da kriege ich dann auch sozusagen so eine Punchcard, wann sind diese IP-Adressen aktiv gewesen. Und das macht dann auch mal ein bisschen Sinn. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, das hier ist jetzt mal hier unten das Gelbe. Das ist, was ihr selber seht auf eurem Server. Das ist, was wir so initial daherkriegen, das ist, ich nenne es jetzt mal Fail-to-Ban-Leistung. Und der Rest ist aus dem Netzwerk nachgeliefert und das merkt man. Das ist relativ cool, weil ich bin Gentoo-User. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch kein Gentoo-Linux oder was man damit tut? Also wir compilen. Das heißt, ich möchte euch einfach mal bitten, diese Spikes hier zu ignorieren. Das waren Kernel-Umbauten, die ich da gemacht habe, einfach weil Gentoo. Kaiser, darf ich dich mal bitten, dein T-Shirt zu zeigen? It has been 0 days since recompile of the Linux kernel. Genau so in der Ding. Und was wir hier haben, ist mein Proxmox-Host. Das heißt, da sind virtuelle Maschinen drauf, da sind Container drauf, da sind Game-Server drauf, Web-Server, Mail-Server, Docker. You get the image. Also so ein kleines Netzwerk mit einem 8er Subnetz, wo einige Dienste laufen. Und das war die Grundlast. Und dann habe ich CrowdSec installiert. Und zwar so, dass ich dann die, installiert habe es eigentlich schon da. Aber da habe ich dann im Endeffekt das Blocken an der Firewall. Das habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Und dann ist die Sache relativ interessant geworden. Aber ihr werdet es doch nicht glauben, dass die Linie da unten geblieben ist. Nee, ich habe natürlich gleich Matrix installiert, einen eigenen Server wieder, eine weitere virtuelle Maschine und die Ressourcen ausgenutzt. Was ich damit sagen will, ist, den Schrott, den uns Webcrawler, die keinen Mehrwert für den Nutzer haben, Viren und ähnliches Zeug uns verursachen, das sind Rechencyclen, die wir bezahlen. Sag mal, geht's noch? Da liegt mir so ein Gefrast auf der Tasche. Himmel! Und wenn ich das jetzt mal wirklich auch in Stromkosten, wenn man das umrechnet, das merkt man. So, was ist das? Ist es mal, jetzt spielen wir ein bisschen Quiz. Weiß wer, was das ist? Bitte die Herren. Ich wollte jetzt eigentlich auf den Elefant im Raum. Also, was? Flugzeug, jawohl. Und ich fliege. Kann jemand das periodisch von der Zeit her zufällig einordnen, wo wir da sind? Richtig, Zweiter Weltkrieg. Diese Markierungen, was ist das?
Einschusslöcher.
Richtig, Einschusslöcher, sehr gut. Und wir haben hier eben genau, dass wir, ich erkläre das Ganze jetzt einfach mal, damit wir alle auf demselben Stand sind. Warum haben wir hier zum Beispiel, hier oder beim Piloten, keine Einschusslöcher?
Muss man wissen, dass die Einschusslöcher von den Flugzeugen, die angekommen sind.
Richtig, das sind die, dieses Flugzeug muss zuerst zu Hause wieder angekommen sein. Und das heißt, das ist im Endeffekt, wo das Ding getroffen werden darf, dass es wieder zurückkommt. Für uns ist es einfach mal eine kleine Erinnerung. CrowdSec ist keine Web Application Firewall. Wir erkennen im Endeffekt alles, was gelockt wird. Wenn es nicht im Logfile steht, existiert es für CrowdSec leider nicht. Das ist halt so. Aber auf der anderen Seite, wir räumen die Logfiles ganz schön auf. Also ich merke das bei mir selber. Es scrollt nicht das Journal durch, dank dem SSH-Daemon. Und das ist echt, also Crème de la Crème. Also das ist... Man sitzt dann mal da und sagt, oh, da probiert's mal wieder einer. Mal schauen, wie lange er braucht. Soweit mal irgendwelche Fragen. Also ich einfach mal Hand heben und sagen, wenn was ist.
Ja,
Log4j, ich glaube an den Buddhismus. Das heißt, wir lassen das Ding jetzt einfach mal wieder auferstehen. Es ist einfach, es zeigt an dem Ding, das war, ja, ich meine, Log4j ist ja eh nur so populär geworden, weil wie war das, weil es Minecraft betroffen hat und die Bild drüber geschrieben hat. Nee, Spaß beiseite, aber es ist einfach der Exploit, der mal wieder die Runden gemacht hat. Und ich möchte mal da wieder in die Timeline gehen, weil wir wissen alle, wie das Ding ausschaut, wo es zu finden war. Mit anderen Worten, überall. Und Log4j, wenn ich mir das Ganze anschaue, ja, das ist etwas eskaliert. Kleele, oder? Wir haben Leute gehabt, die haben da Panik geschoben. Und wenn ich mir das anschaue, da einfach mal so eine Timeline von den ersten Events. Am 9. Dezember, das, sagen wir mal, Anno dazu mal, Anno Dezember, Anno 21, also sollte man jetzt sagen AC oder so, nee. BC, before Corona, after Corona, ist die neue Zeitrechnung, muss man da immer umstellen. Und da ist jetzt die Sache, da ist das Ding mal hochgegangen, so mit, jo Leute, da ist was. CrowdSec hat natürlich dann sofort am Tag nachgesagt, wisst ihr was, mir ist gerade Fahrt, mir schreibt man Parser. Und dann sind natürlich die Signale reingekommen. Und ich möchte, dass ihr euch einfach dieses Datum, also sagen wir Dezember 21, mal einfach noch im Hinterkopf behaltet. Es wird bei den Folien wichtig, weil ich möchte nicht zurückblättern. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun. Und da kamen die Signale rein. Das heißt, ihr habt da am 12. Dezember den ersten Spike, dass die Sache aktiv ausgenutzt wurde und wir das Zeug in Webserver-Logs zum Teil gefunden haben. Und wenn man sich das Ganze über eine Dauer von 7 Monaten anschaut, dann ist es durchaus ein bisschen mächtig, oder, was da abgegangen ist. Da merkt man, die Kinder, denen war Fahrt, wir haben Weihnachten gehabt. Das sind Ferien. Ich meine, ganz ehrlich, ich brauche keinen Ferienkalender mehr. Ich habe eine Visualisierung meiner Firewall-Logs, das reicht mir. Das reicht mir absolut. Und wir sehen hier, das war einer vom CrowdSec-Team, da hat eine IP es mal richtig wissen wollen. Also die ist richtig einigen Leuten am Zager gegangen, wenn man bei uns sagt. Und jetzt möchte ich euch bitten, euer Augenmerk auf dieses Datum hier zu lenken. Das Ding Original Release Date, June 23rd, 2022. Ich möchte jetzt kein Product Shaming betreiben, bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier einfach darum, die haben hier auch nochmal Log4j nachgepatcht. Und um das mal so zu sagen, das liegt schon ein Zeil zurück, they are late for the party. Also die kriegen garantiert kein Begrüßungssekt mehr. Das ist einfach das Problem. Wir haben auch, wenn wir zuerst Minecraft-Server gefallen sind, wir haben immer noch Minecraft-Server mit der Version 1.7.10 irgendwo rum, mit der Blüte von Minecraft mit Log4j-Problemen. Hell yeah! Also das Zeug ist im Endeffekt nicht wirklich ausgestanden. Und da kommen wir jetzt, wie das Ganze bei diesen Cyberkriminellen, nennen wir es mal, oder einfach mal Script-Kiddies funktioniert. Die verwenden IP-Adressen und weniger als 2%, das ist ja das Interessante dran, sind permanent. Die IP-Adressen ändern die wöchentlich, was da ankommt, und noch schlimmer, also die meisten sind so 3 Tage aktiv aus unserer Erfahrung, und wir haben uns einfach gesagt, wir burnen den IP-Adressenvorrat und sagen, irgendwann ist einmal Feierabend. Und da seht ihr das, 2% Renewal nach 12 Stunden, das ist ja nicht so wenig, oder? Ich meine, wenn ich mal anschaue, einen MySQL-Slammer oder wie die Dinger durch die Gegend geratscht sind früher, und wenn irgendwas so einschlägt, da sind halt einige IP-Adressen betroffen. Und das Ganze rennt halt einfach durch, dass man sagt, wie oft das Ding reportet wird, und irgendwann fällt es da mal wieder aus unserer Blockliste raus. Gibt es da Fragen dazu? Ich habe da zuerst getuschelt, weil ich bin ein Lehrerkind, ich merke sowas. Die Folien gibt es dann, wenn man bei mir ganz lieb bitte sagt. Braucht ihr also keine keine Fotos machen, so fotogen bin ich auch nicht. Bitte. Kannst du gerne haben. Kommst du nachher zu mir? Gibst mir deine E-Mail-Adresse, ich werde deine Daten natürlich verkaufen und so weiter. Ja, weißt du, so, suchst du. So, wie schaut die Sache eigentlich aus? Wir haben hier eine nette Statistik und wie erkläre ich euch die, ohne dass es jetzt blöd rüberkommt? Wir haben hier mal auf der einen Seite, wie viele Incidents da daherkommen von uns, und da haben wir ganz einfach, wie lange die brauchen, bis sie den Scheiß wegräumen. Und was halt hier sehr interessant ist, ich habe da zum Beispiel von Amazon, die sind relativ gut im Wegräumen. Die kriegen die ganzen Sachen, also ich denke mal, dass das so irgendwelche, diese Cloud-Trials waren mit, kriegst du mal kurz so ein paar CPU-Cycles zum Testen und dass da irgendwas schief geht und so weiter. Und deshalb sind die relativ schnell auch wieder weg, weil die ihre Credits aufbrauchen oder ähnliches. Also da kann man nur mutmaßen, es sei denn, wir haben jemanden da, der selbst irgendwo eine Wolke betreibt, der uns da mehr sagen kann. Aber was mich halt da wirklich absolut stört, kennt jemand diese Firma da? Die schauen einer ganz schön lang zu. Es ist einfach nur auffällig. Also, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir mal ein Statement dazu oder sowas. Es wär mal toll. Und mit CrowdSec können wir durch unsere Implementation einfach die Provider zwingen, zusammenzuräumen. Ich meine, ich stelle mir jetzt einmal ganz blöd das Ding vor, so, was wäre, wenn ich einen Provider habe, von dem aus ich keine Internetseite mehr besuchen kann? Ich glaube, der hat es dann gelernt. Tut mir leid, ich habe das so, ich glaube, da gab es jemanden, der hieß Pavlov. Klingelt es da bei jemandem? Der hat das irgendwo, ich glaube, Schäferhunden ein Röhrl implementiert, wo dann die Sabber rauskronen ist. Man hätte Boxerhund, also hätte der Boxer genommen, hätte der nur einen Eimer umhängen müssen, hätte es auch viel einfacher gemacht. Aber es ist so, Lernen durch Schmerzen und so weiter hilft auch bei Providern. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie stark wird eigentlich SIP, also Voice over IP, ist jetzt so das, was im Moment angegriffen wird. Kriege ich ein O? Nee, ein A. Ein A braucht man, ein erfreutes A. Was? Ja, wir haben eine Erkenntnis. Und jetzt, liebe Leute, möchte ich aus Sicherheitsgründen, dass ihr bitte eure Getränke wegstellt, weil sonst spucken die Leute immer so, ihr habt da schon so einen schlechten Schutzschirm. Weil das Ganze schauen wir uns jetzt mit SSH an. Da schauen die Zahlen dann doch ein bisschen anders aus. Bitte ein fröhliches Autsch. Danke. Es freut mich immer wieder, so eine motivierte Klasse zu haben. Entschuldigung, ich falle immer in das Schema zurück, ich bin ein Lehrerkind, ich kann nichts dafür. Es ist halt, ihr merkt es halt wirklich, wir haben hier drei Kategorien, die da reinfallen. Also SSH Brute Force, ganz normal. Dann haben wir auch den Slow Brute Force, den ich mitunter mit Fail-to-Band nicht immer finde. Und genau da wird es interessant. Da ist der Itty-Gritty-Stuff, da ist einiges drinnen, und wenn ihr seht, die Statistiken sind relativ recent, also das ist so nicht übel, oder? Und wenn ich mir das Ganze anschaue, welche Threads hier so rankommen, ich meine, SSH haben wir jetzt mal so grob abgedeckt, dann haben wir schon die Bad User Agents, die einfach mal sagen, komme ich da auf eine Config, die ich nicht hin soll, kriege ich da einen SQL-Zugang? Ach, Gott! Und sogar Postfix wird User werden versucht. Server, ist da die E-Mail-Adresse und so? Poke, poke. Und wir erkennen das. HTTP-Probing, die Non-Statistical Crawler und alles. Es ist einfach Schrott, den wir uns raushalten. Und ihr habt es gemerkt, das ist eine ganze virtuelle Maschine in meinem Stack gewesen. Also das ist ein Unterschied, oder? Und wir sagen halt einfach, es gibt Parser und Szenarios. Ein Szenario ist eine Sammlung von Parsern, und ich möchte euch jetzt mal so ungefähr erklären, wie leicht das ist, dass ihr das in eurem Projekt integriert. Ich fange mal so an, das ist im Endeffekt, so schreibe ich einen Parser, ich sage, das ist ein Filter. Debug True, ich glaube, das ist am Anfang anzuraten. Dann habe ich natürlich On Success, das heißt, wenn ich hier mit dem Ding durch bin, sollen andere Parser auch noch drauf dürfen. Ich habe ja mitunter manche Sachen, wo ich sage, pst, nicht weitersagen. Ja, da habe ich meinen Service, wie ich ihn sozusagen das ganze Ding nenne. Und da habe ich hier eigentlich schon ein Grog Pattern. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Sache, was Grog so schön macht. Die Grog Pattern kann man einfach mal so debuggen. Und ich nehme da jetzt einfach mal so die klassischen Sachen, dieses Cheat Sheet, was ich immer verwende, wenn ich Parser schreibe. IP or Host, ich brauche mir nicht einen, ja, ich mach mich nicht zum Regex-Affen, weil ich genau weiß, ich kann den Scheiß nicht. Ich nehme einfach IP or Host und es ist mir egal, ob da eine IP oder ein Hostname daher kommt. Das Zeug läuft. Yes! Und dann habe ich auch zum Beispiel eine Number, einfach mal so, oder einen Pfad. Und greedy Data heißt einfach so, schmeiß alles rein. Und so baue ich einfach eine Log-Ausgabe, quasi reverse-engineere ich das Ding. Easy cheesy, oder? Und wir arbeiten nach dem Leaky Bucket. Ich meine, was ist ein Leaky Bucket? Ganz einfach, das ist eine Kaffeetasse für uns. Nehmen wir einfach mal analog, mit der schlürfen wir immer brav, damit der Koffeinpegel bei uns stimmt. Das heißt, die Tasse hat ein Loch. Uns. Und dann haben wir einen braven Mitarbeiter, der immer wieder nachgibt. Und wenn er mal übereifrig ist, weil einfach Events daherkommen, dann läuft das Ding über und wir haben die Sauerei und einen kurzen im Rechner. It's as simple as that. Das heißt, wir haben Events, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Login. Wir erlauben, dreimal darf er sich vertippen, beim vierten Mal wieder ausgesperrt. Das heißt, der Bucket füllt sich bei drei Versuchen innerhalb einer Zeit X. Und dann gibt es den Overflow. Und wir haben hier die CrowdSec Academy, wo man dann, das ist so eine Lernplattform, die hat unser Marketing zusammengestellt, wo man dann einfach mal sagen kann, okay, ich schaue mir da so kleine Kürzle an. Alternativ könnte es mich auch löchern, also das ist da nicht so heiß. Übrigens, diese QR-Codes, die funktionieren, das habe ich extra für euch, weil ich genau weiß, wie schwer das ist, diese URLs in manche Geräte zu übertragen, also einfach mit dem QR-Code scannen, wenn es jemand möchte. Geht's? Also, dass wir nicht auf die Community eingehen, das soll uns keiner nachsagen dürfen. Sind ja eine Community. Ja, das ist so der Part, wo wir jetzt einfach mal so ein bisschen Q&A machen. Und ich kann euch jetzt mal einfach auch aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist euch lieber? Nähkästchen? Yay! Also, wie schaut es zeitlich aus? Hat wer zufällig Windrichtung? Ja gut, das geht noch aus. Also stellt euch das mal so vor, ich bin ein bisschen älter, als ich aussehe. Und zwar die Antwort auf alle Fragen, für alle, die Referenz nicht gekriegt haben, 42. Damit haben wir mal alle Peinlichkeiten beseitigt, weil eine Frau nach dem Alter fragen geht ja gar nicht. Und ich habe mit meinem sechsten Lebensjahr, also 86, mit einem alten Computer Bekanntschaft geschlossen und das war damals, was waren das so Geräte? Hat jemand eine Idee, was es sein könnte, was das so, ja? Nein, schlimmer. Bitte? Fast? C64 ist fast die Konkurrenz davon. Nee, nicht ganz so, es waren Atari. Die alten Atari Breadboxen und es gab damals Computerzeitschriften, wo man dann Code abtippen konnte und der funktionierte meistens nicht, weil einem genau das Heft dann fehlte. Das heißt, man ist dann irgendwo selber da gesessen und hat das Zeug gefixt. So bin ich in die IT reingekommen und wie man an meinem Sprachfehler schon merkt, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin, meine Großmutter war Lehrerin und ja, bitte bin ich in Mitleid. Danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Und mein Vater, also Ich weiß nicht, wer keine Lehrer kennt, um einmal deren Job kurz zu charakterisieren. Am Vormittag haben sie recht, am Nachmittag frei. Und er hatte sich einen Computer gekauft. Ja, war stolzer Besitzer und hat dann gemeint, um den Computer vor mir zu schützen, wäre ein BIOS-Passwort die richtige Wahl. Ihr merkt es, Möglichkeitsform, also er hatte den Fehler gemacht, er hat sich ein Buch gekauft, PC aufrüsten und reparieren von Data Becker. Zufälligerweise genau auf dieses PC-Modell zugeschnitten. Und ich erinnerte mich noch genau an den, so beim Durchsehen, da war mal, ich habe mein BIOS-Passwort vergessen. Und so bin ich rangekommen und habe dann angefangen, seinen PC mal das BIOS vernünftig einzustellen, wie es im Buch stand und nicht so, wie es er gelesen hatte. Mit dem Ergebnis, dass ich irgendwann einmal, also 2 Wochen später, meinen eigenen Rechner hatte, um seine Kiste einfach zu entlasten. Ich glaube, mein Vater hat das irgendwie gesagt, mit nervenschonender, dass es ist. Hatte dann die falschen Freunde, das waren so ein paar Studenten, die das süß fanden, dass ein kleines Kind mit dem Mickey Mouse Pullover auf der Uni drin sitzt und einem Professor Fragen stellt, die ihm ins Schwitzen bringen, weil sich der Professor nicht rächen darf bei der Klausur. Ich habe da richtig geile Erinnerungen. Also. Und so bin ich dann irgendwie, dann gab es Internet, natürlich dort im Unilab, da hat man dann Sachen wie IRC kennengelernt, die Anfänge, das war richtig geil. Also da war ja wirklich noch Community, das war so die old times. Und dann hat man sich halt auch bei Projekten engagiert und so weiter. Und dann habe ich mir mal eine Kabel-Internetleitung hergetan und so hat das Ganze dann, so ist es eskaliert. Stellt euch mal vor, ihr habt da so einen Hofer-Rechner, also Aldi-Rechner für die Deutschen. Also einfach mal Rechner mit Kabelnetz dran und dann baut man dort halt, ich meine, was baut man, als, was war, glaubt ihr, der erste Dienst von mir? Habt ihr irgendeine Idee, was das sein könnte? Und jetzt denkt bitte nerdig. Na, absolut nicht. Kein Mail-Server. Der war das zweite. Nein. Nerdig bitte. Fast. Ein LD-Mart. Das waren damals so Spiele, die hat man über Telnet gespielt, ein Telnet-Talk. Das waren so die, ich sag jetzt mal, die Urgroßvater. Bitte?
Ich hätte noch eine Frage zu den IP-Adressen, die gesperrt werden.
Ja?
So, ich stelle mir jetzt gerade vor, die bösen Menschen, die ihre Anrufe machen, die kommen von einem ganz großen Provider.
Ja?
Und die wählen sich ja irgendwann wieder neu ein.
Ja. Nein, weil der am Server blockt. Bitte? Achso, ja, wenn da jetzt ein Unschuldiger von einem großen Provider kommt und der eine draufkriegt, ja, da ist es, da nehmen wir die Provider in die Pflicht. Das ist genau das, was wir eigentlich im Endeffekt erreichen wollen, dass der Provider dann seine Kunden anschaut und sagt, okay, Junge, du hast Scheiße gebaut. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, hinter CrowdSec. Weil, ganz ehrlich, wir haben Provider, die gehen daher und sagen, es ist uns schießerglich, solange wir unser Geld kriegen, kannst du machen, was du willst. Und so funktioniert es in einer Gemeinschaft nicht. Das funktioniert in keiner Community so. Und das Internet ist eine riesengroße Community und wir brauchen ein paar Spielregeln. Und wir haben nur das Problem, dass niemand diese Spielregeln wirklich enforced. Und du kannst einfach da nur so arbeiten. Und das ist auch das, damals, wie ich eben mit diesem Server angefangen habe bei mir, ich habe sehr bald gemerkt, dass Leute auf diesem Server Müll bauen. Ich hatte damals das Glück, ich bin 8 Stunden im Auto gefahren zu jemandem, dem ich dann einfach eine runtergehaut habe und wieder heimgefahren bin, weil ich gewusst habe, der hat mir meinen Server gehackt damals oder es versucht. Er hat es dann gelassen, weil er gewusst hat, da kommt eine Konsequenz. Damals ging das noch, das war überschaubar, ich wusste genau, wer es war. Das war mein Glück, weil der Typ hat einfach noch seine E-Mail-Adresse hinterlassen als Login, also der war blöd genug. Aber Script-Kiddies werden auch heute intelligenter und da haben wir genau das Thema mit CrowdSec. Das heißt, wir müssen da einfach mal die Provider auch in die Pflicht nehmen. Und irgendwann habe ich mal damals mit Webhosting angefangen und WordPress, mit der Krankheit. das war einfach so die Standardlösung. Da habe ich angefangen, okay, ich baue mir selber eine Blocklist. Und mit dieser Blocklist, das war so ein ähnlicher Ansatz, weil ich hatte da 15 WordPressen, die ich da so irgendwie dazu gekommen bin, sagen wir es mal so, weil machst du mal kurz, könntest du mal kurz und so weiter. Und dann habe ich mir eine zentrale Blockliste geschaltet und gemerkt, es sind in den wenigsten Fällen die Clients, die angreifen, sondern die meisten, die ich geblockt hatte, waren unterm Strich gehackte WordPress-Instanzen. Die waren die meisten, die auf der WordPress. Also auch um deine Frage nochmal zu sagen, ich habe da nicht so wirklich die Angst, dass wir da unschuldige Kunden erwischen, sondern meistens sind das dann Serverbereiche, weil ganz ehrlich, heutzutage sind die User schon ein bisschen sensibler. Wir haben sehr viele Gamer, die einen FPS-Drop merken. Die merken zum Teil sogar Windows-Updates, habe ich mal sagen lassen. Wenn mal wieder irgendwas schief geht oder Kernel-Updates, wenn sie auf was anderem zocken. Und die Leute sind ein bisschen gescheiter geworden, wäre jetzt, glaube ich, der falsche Ausdruck, oder? Aber es wird einfach mal geschaut und viele Leute, ich habe schon gehabt, die haben sich dann einfach einen neuen Rechner gekauft, anstatt ihn neu zu installieren, weil sie es einfach nicht gekonnt haben. Ich habe die Rechner dann natürlich recycelt und dann an Communities dann weiterverteilt, an Bedürftige. Aber es ist halt einfach so die Geschichte in meinem Umfeld. Ich versuche immer den Leuten diese Awareness zu schaffen und sagen, schaut auf euer Zeug. Das ist einfach dieser Community Spirit. Wenn ich jetzt, ihr kennt das Problem sicher, Scammer. Wenn ich den beschäftige und dem seine Zeit stehle, analog mit uns, mit Crowdsig, mit den Blocken, wenn ich dem die IP-Adressen stehle und so weiter, irgendwann, der hat auch nur Workforce. Das heißt, der hat auch nur Kapazitäten. Irgendwann läuft er auch mal an seine Grenzen. Und wenn wir das als Community machen, dann wird es richtig lustig. Weil dann geben die auf. Ich meine, wir attackieren keine Server.
Werden dann Netzwerke wie Freifunk oder wie zum Beispiel ein Hotelnetzwerk oder vielleicht das Netzwerk im ICE, der Oxford, irgendwie anders bewertet? Und man weiß, die Fluktuation ist so hoch da.
Ja, da geht es jetzt um die Frage nochmal so für die Aufzeichnung zu wiederholen. Es gibt bei uns sozusagen, wenn wir jetzt Hotspots hernehmen, wo einfach die Fluktuation zu groß ist, ICE, Hotel, whatever, VPN Exit Gateways. Wir haben da so ein Modul gehabt, Whitelisten, da werden die halt dann auch ausgenommen, weil es einfach nicht machbar ist. Ja, bitte? Ja, fangen wir mal da an. Ich arbeite mich so durch.
Gibt es vielleicht Erfahrungswerte, wenn man zum Beispiel beim Cloud Linux ein Menüfile 360 laufen lässt?
Oh, da gibt's ein Mikro! Geil!
wenn wir zum Beispiel auf einem Cloud Linux ein Menüfile 360 laufen lassen, gibt es da Erfahrungswerte, ob man CrowdStack parallel noch dazu nutzen kann oder kommt sich das in die Quere?
Also, da wir nur die Logs lesen, im Endeffekt ist es uns relativ egal. Und es kommt sich nicht in die Quere, weil du kannst dann einen Bouncer, wir haben da eine eigene, wenn es jetzt IP-Tables-Chain ist oder NF-Tables-Chain. Also ich habe Leute, die haben Fail-to-Ban und CrowdSec laufen. Jetzt kriege ich die eigene, wird Zeit für eine Mate. Die Leute merken da einfach wirklich nicht, stört sie nicht, also das geht. Du wirfst dir nur Logs auf das Ding. Hinten bitte noch die Frage.
Ja, du hast jetzt schon...
Moment kurz, da holst Stöckchen, oder wie war das? Nee. Sorry.
Ja, du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, die Provider in die Pflicht nehmen.
Ja.
Interessiert sich irgendein Provider dafür, was ihr tut? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt oder nett formuliert, arbeitet ihr mit irgendwelchen Providern auch zusammen, um die da in die Pflicht zu nehmen?
Das, was wir für Voice-over-IP-Provider wurde die ganze Sache, da kommt das Ganze her. Mit denen arbeitet man zum Teil zusammen, aber da weiß ich zu wenig, weil ich bin nicht von CrowdStack angestellt, ich bin nur Ambassador. Das heißt, ich wurde mal mit Suchst-du-Sticker geködert und mit einem T-Shirt, da kann ich dir nicht viel sagen, aber CrowdStack hat einen Discord-Server, discord.gg/crowdstack, Und dort kann man dann auch mal ein bisschen mit den Entwicklern sich auch unterhalten. Das ist eine relativ geile Entwickler-Community. Es ist nur ungeil, dass die Leute immer den Discord-Server gleich wieder verlassen, nachdem sie Hilfe erhalten haben. Also community-mäßig ist es da sehr fluktuierend.
Ich stelle mir sehr schwierig vor für einen Provider, dass er dann selber so ein bisschen Polizei spielen muss. Er bekommt den Hinweis, dass möglicherweise einer seiner Kunden den Dienst missbraucht hat, hat aber einen Vertrag mit dem Kunden, dass er diese Dienstleistung anbieten soll, dass er die Bandbreite anbieten soll. Und jetzt soll er aufgrund eines Hinweises die Verbindung sperren. Wie geht man damit um?
Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei, ich nehme mal an, einen Hetzner-Server habe, dann gibt es für diesen Server auch Regeln, die da heißen, der Kunde ist dafür verantwortlich, dass keine Denial-of-Service-Attacken gefahren werden und solche Dinge. Und die haben dort auch ein bisschen eine Überwachung laufen. Und das ist einfach, wir reden von den großen Providern, weil, sagen wir uns mal ehrlich, was sind so die großen Botnets, wo liegen die? Die liegen eigentlich auf Servern, die ganze Geschichte unterwegs, auf IoT. Pardon, ich kriege bei dem Zeug immer Ausschläge und Zustände. Wir wissen ja, das S in IoT für Sicherheit und so weiter. Und da muss ich einfach dann schauen, weil da geht es um das Wohl der mehreren. Ich meine, ich weiß, wir haben hier ein Trolley-Problem, mit dem wir da irgendwie moralisch umgehen müssen. Aber ich sehe es einfach auch so, wenn mein Server angegriffen wird, ich zahle dafür, ist es moralisch vertretbar, dass ich die Kosten für den Scheiß, den andere treiben, übernehme? Das ist jetzt mal die Frage, weil betreiben wir jetzt Täterschutz oder Opferschutz? Das sind so, wenn ich die Provider, wenn ich Cloud-Provider in die Pflicht nehme, dass die ihre Instanzen einfach mal so ein bisschen checken, das ist auch zum Wohle von Provider selbst, weil so ein Wurm spreadet dann in derer Cloud zum Beispiel, wäre das nicht sinnvoll, wenn er die dann im eigenen Interesse auch bereinigt?
Habt ihr vielleicht so Zahlen zu False Negatives und irgendwie wie der Prozess da ist? So.
Also ja, kann ich dir, also mit Zahlen kann ich dir relativ schlecht aushelfen, aber wir haben ein Statistikteam, wir haben da einen Big Data Analyst. Ich weiß zwar nicht, was er tut, aber er ist erreichbar und auch auf dem Discord und von dem kann man dann definitiv ein paar Statistiken kriegen. Stöckchen bitte. Sorry, ich kann mich heute nicht ernst nehmen.
Wie sieht es denn bei CrowdSec mit IPv6 aus? Gerade im Hinblick auf, die Fragestellung geht ein bisschen weiter. Bei IPv4 habe ich das klassische Prinzip, üblicherweise ein Kunde eine IPv4-Adresse. Bei IPv6 bekomme ich ja üblicherweise ein Netz, das je nach Provider zwischen einem /128 und einem /64 ist. Also da habe ich einen viel größeren Range, mit dem ich auch viel mehr andere Kunden erwischen kann, was auch die Fragestellung mit betreffend Unbeteiligte betrifft.
Ja, IPv6 ist da, das ist eine echt gute Frage, muss ich echt sagen, aber wir behandeln die IPv4 und IPv6 im Moment sehr gleich. Also da ist im Moment nicht wirklich ein Unterschied. Wenn eine IP böse ist, ist es uns wurscht, ob das eine 4er oder eine 6er ist, aber da wird sich definitiv noch einiges tun müssen, vor allem wenn man sich anschaut, IPv6 inwieweit, wenn ich das jetzt mal ganz böse sage, das muss ich noch ein bisschen so etablieren und da muss man mal schauen, wie das da läuft. Aus meiner Erfahrung raus, IPv6 macht mir noch zu viele Probleme, um es zum Beispiel bei mir selbst einzusetzen. Ich krall mich noch an meinen IPv4-Adressen fest, weil es für mich einfacher ist. Muss ich nicht umdenken. Ich hätte vielleicht einen IPv6-Vortrag besuchen sollen. Jetzt kommen sie, die Fragen. Cool.
kann man im Bouncer den Schwellwert einstellen, ab dem die Verbindung nicht mehr zugelassen wird, dass man sagen kann, ja, ich möchte lieber nicht so empfindlich reagieren, sondern nur die ganz Schlimmen rausfiltern?
Du kannst dir über die Szenarios das Ganze machen, wenn es mit deinem Bouncer ist. Und mit den IPs, mit den Signalen, die man sendet, muss ich noch vielleicht eine Kleinigkeit dazu sagen. Wenn du SSH-Signale reinsendest in unsere Crowd, kriegst du auch alle, die dein SSH im Endeffekt angreifen könnten, zurück. Und du kannst mit dieser Information dann tun, was du möchtest. Du kannst an deinem Bouncer schrauben und rein aus meiner Erfahrung, dieses zeig mir mal Capture und so weiter, es wird immer weniger. Ich habe es bei mir mal architektonisch. Die Firewall bei mir hat eine Regel-ID, die ich dann am Syslogger wiederfinde. Und das habe ich mir in einem Graylog schön gegraft und dort ein bisschen nachgegraben. Also ich persönlich bin meistens immer mit dem radikalen Blocken besser gefahren, weil einfach, wenn jemand auf meinen Server eintritt, dann wird der kaum ein Kunde von mir werden.
Ich hätte dann auch mal eine Frage, und zwar, du hast, glaube ich, noch nicht genau erzählt, was das für eine Gemeinschaft ist. Also ist das eine Firma dahinter? Ist das einfach eine Gemeinschaft?
Ja, genau, stimmt.
Und was passiert, also sozusagen, wenn ich sowas einsetzen will, ist meine erste Frage immer, wie wahrscheinlich ist, dass dieser Infrastruktur dahinter morgen noch da ist? Und was kann ich dafür tun?
Okay, da steckt als erstes mal eine Firma dahinter, bei CrowdSec. Und bei denen schaut es so aus, CrowdSec an sich kann ich standalone betreiben, ich muss nicht unbedingt die Crowd haben, dann ist es im Endeffekt ein besseres Fail-to-Ban. Und ich habe da eine lokale API, die macht mir die Kommunikation zu CrowdSec und da feedet mein Log-Parser rein, beziehungsweise bezieht der Bouncer seine Daten. Und das Schöne ist halt wirklich, da ich damit netzwerkweit bin, wie eben bei mir, ich habe auf allen meinen Servern meine Parser und dann im Endeffekt eine lokale API und dann auf der Firewall einen Bouncer, der dann sagt, du kommst nicht rein. Ist es damit so halbwegs beantwortet?
Triggert eine Follow-up-Frage. Da IP-Adressen ja als privates Datum sozusagen markiert sind, also wenn ein Benutzer bei mir aufschlägt mit einer IP-Adresse, ist das sein privates Datum, das darf ich eigentlich erstmal nicht weitergeben. Wie ist da, und so wie ich das verstanden habe, schicke ich ja die IPs dorthin.
Das Problem ist, so funktioniert jede Blocklist.
Und ich könnte mir auch eine Liste holen und die lokal abgleichen.
Das kannst du auch. Also du kannst dir von CrowdSec, das ist nämlich der Punkt, damit machen sie dann Geld, dass man sagt, man kann sich Listen einkaufen bei ihnen und damit wird dann die Infrastruktur dahinter gehalten. Da ist es dann so, ich möchte keine Signale reinsenden und kann dann Listen beziehen und mit denen arbeiten. Und ich habe als Ambassador selber eine, wie sagt man es so schön, eine Star Trek Subscription, da steht Enterprise drauf. Und bei der habe ich dann selber mit diesen Blocklisten experimentieren können. Und ich muss echt sagen, der Unterschied zwischen Signalen reinsenden und nur die Listen, ich habe das ausprobiert, ist marginal. Also rein von dem her. Und ich muss echt sagen, ich dürfte nicht mal eine E-Mail-Blockliste betreiben, datenschutzrechtlich, mit IP-Adressen. Fragen? Aber ich werde die Frage mit dem Datenschutz, also bei uns heißt es, wir sind eigentlich datenschutzkonform, aber ich kann das gerne noch mal bei uns weitergeben an CrowdSec selber.
Ich würde das jetzt für eine private Webseite in meine Datenschutzerklärung reinschreiben, dass wenn Sie hier draufgehen, wird Ihre IP-Adresse da zu Sicherheitszwecken geteilt
und die Meldung bei Cookie Banner, der dann gestillt an der Abbildung rausgeht.
Ja, aber es, da müssen wir dann die Ansicht mit Google, mit dem Recapture und so weiter, ist ein guter Ansatz mit der Datenschutzerklärung, nur kann ich da leider nicht wirklich ablehnen, weil im Endeffekt der Missbrauch und so weiter, weil die IP-Adresse eigentlich beim ersten Ding in den Logs schon landet. Wobei auf der anderen Seite ist die Sache, ein normaler User kommt mit dem System eigentlich nicht in Berührung, mit der normalen Nutzung, weil ja der nicht einmal einen Bucket triggert.
Und der Vergleich mit der E-Mail scheitert insofern, als dass E-Mail-Server nicht von End-Usern betrieben werden, also werden sie vielleicht schon, aber dann in einer anderen Funktion. Also sie sind dann ihr eigener E-Mail-Provider.
Ja. Ich meine, ich bin auch mein eigener Hosting-Provider. Generell. Also das ist immer mit den Privatleuten. Wir stehen eh, wenn man so sagt, datenschutzrechtlich stehen wir eh mit einem Fuß im Häfen. Bitte?
Thema Listen. Was ist jetzt der Preis?
Thema Listen, da musst du Preise, da musst du dich mit dem Marketing auseinandersetzen. Die haben da eine Umstellung, ich blicke da selbst nicht mehr durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben das nämlich von der Pro-Subscription auf die Enterprise-Subscription umgestellt. Und da heißt es einfach, die hatten dann lange Zeit keine Preise auf der Homepage. Ich sage einfach, bitte setzt euch da mit CrowdStrike direkt in Verbindung. Aber wie gesagt, wer selber reinreportet, ich habe den Unterschied auf der Firewall nicht gemerkt. Also die einzigen Listen, die ich gemerkt habe, waren externe WordPress-Listen und so weiter, die ich dann da noch reingefeedet habe.
Eine Frage, bekommt man dann auch nur Listen für den Dienst, für den man auch reinmeldet? Also wenn ich SSH reinmelde, kriege ich auch nur SSH-Listen oder kriege ich dann auch Apache oder Postfix oder was?
Nee, nur was du reinmeldest. Wir sagen einfach Signals for Signals, weil im Endeffekt, so wie es CrowdStrike einfach auch sieht, du musst die Leute irgendwie dazu bewegen, dass sie sozusagen mehr Signale reinschicken. Legitime Sache. Und ich merke einfach auch am Web, wie viel sich da tut. Und wenn du, ich sage es mal ganz böse, SSH abdeckst, die Webcrawler abdeckst, ich hatte da auf der Folie, ich springe da mal zurück. Wenn wir uns das anschauen, dann decke ich eigentlich mit den Signalen ziemlich viel ab. Wir haben da noch zwei Wortmeldungen. Ich fange mal einfach, fange mal bei dir unten an.
Ja,
okay. Also irgendwie wird es sich mal fast rentieren, da so Wurf.
Bei dem HTTP-Bad-User-Agent-Szenario ist es so, dass eine Liste runtergeladen wird. Ich setze CrowdStrike ein, es gibt eine Liste von Bad-User-Agents, die da mit drinstecken.
Nee.
Doch, auf GitHub.
Achso, so meinst du, ja.
Genau. Kann ja, man supporten? Ich probiere mal kurz die Frage zu stellen.
Okay.
Vielleicht hilft das schon. Und zwar mein Problem ist, ich habe Kunden, die möchten gerne irgendwelche SEO-Tools einsetzen, die leider auf dieser Liste draufstehen. Was aktuell für mich das Problem macht, dass ich eben dieses Szenario nicht einsetzen kann, weil ich diese Liste nicht beeinflussen kann.
Du kannst aber auf die Whitelist setzen.
Kann ich da auch tatsächlich URLs draufsetzen? Also von IP-Adressen weiß ich.
IP-Adressen, ja, also mit dem müsste es gehen, weil die Bots sind relativ statisch. Mhm. Und mit den Bad Crawlern geht es uns vor allem um die zum Beispiel eine WP-Config oder sowas versuchen zu erreichen. Das ist das, was ich meinte mit Bad Crawler.
Okay.
Das ist das, wo wir vor allem. Ich meine, die SEO-Tools, ja, da gibt es auch einige, die sehr, sehr unschön sind.
Die machen halt, was sie wollen, das ist halt das Problem, aber.
Das ist tatsächlich eins, ja. Ich hab's gemerkt.
Naja.
Wir haben da noch hinten eine Frage gehabt. Wie heißt es schön, der aktive Herr dahinter?
Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Modell so, entweder kann man in der Community teilnehmen, dann kriegt man auch kostenlos Daten wieder zurück, oder man bezahlt eben Geld, wenn man nichts teilen möchte. Könnten dann nicht böse Menschen hingehen und per Skript zufällige Reports machen, die realistisch aussehen, aber die eigentlich wertlos sind, die gefälscht sind, nur um kostenlos den Datenstrom zu bekommen, die Listen zu bekommen?
Wir reden hier von den Trust Levels, wenn ich da mal, also Leute, die mit Skripten arbeiten, die kriegt man dann schon mit, also die fliegen dann raus. Das ist einfach mit diesen Trust Levels. Man kriegt für eine Zeit lang Daten und wenn man dann nur mehr, ich sage nur Müll reportet, ist man dann irgendwann mal halt auch draußen. Da ist gerade das System hier, wo es dann runterkondensiert, eins der Dinge, wo wir sagen, ist ganz, 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 ganz heiß. So, habe ich alle Fragen aufgestanden? Mau. Super. Dann bedanke ich mich mal bei euch allen recht herzlich und wer möchte, ich habe noch hier einige Sticker. Wir haben, ich hänge hier schon wieder. Es sind Alpakas, keine Lamas. Nur, dass wir da mal, darauf sind wir stolz. Und gibt es halt hier bei mir dann zum Abholen.